Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast mit Kolja Unger
und Raphael Smarzoch. Kolja, wir tauchen heute ganz tief ab. Blub, blub, Bei uns geht es heute nämlich um U-Boote. Warst du mal in einem U-Boot?
Ich war noch nie in einem U-Boot, obwohl ich komme ja aus Hamburg und da liegt im Hafen immer so ein U-Boot. Ich glaube, das wird mittlerweile auch für eine Talkshow vom NDR genutzt mit Michelle Abdullahi.
Also ich war mal in einem U-Boot, Kolja, und es ist wirklich kein angenehmes Gefühl. Es ist alles sehr eng.
Wie kam es dazu? Wieso warst du in einem U-Boot, Raphael?
Ich war...
War es ein echtes U-Boot oder was in deinem Träumen?
Es war ein Nachbau aus einem Film. Und das habe ich mir dann damals angeguckt. Ich war noch ein Kind. Das ist wirklich sehr, sehr lange zurück. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war. Aber es war wirklich ein sehr unheimlicher Raum. Es ist einfach so ein Schlauch. Es ist nicht viel Platz. Und ja, es ähnelt so einem wirklich krassen, isolierten Raum, wo man, glaube ich, nur arbeiten kann, wenn man eine ganz starke psychische Konstitution besitzt.
Das kommt mir irgendwie vertraut vor. Ich denke so an die Zeiten, in der jetzt gerade auch viele arbeiten. Isolation, man kriegt da vielleicht Angst, keine Luft zu bekommen. Das ist ja auch, spielt ja auch beim U-Boot immer eine Rolle, so tief unter dem Meer.
Ja, das stimmt. Und man kann auch nicht flüchten in einem U-Boot, wenn man es einmal eine Panne gibt. Ja, dann... ist
ganz
man halt dann
wie in
da.
Einer Pandemie, vor der kann man auch schlecht flüchten, außer ja, es gibt irgendwann den Impfstoff.
Wobei ich dir sagen würde, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen im Homeoffice arbeiten und im U-Boot arbeiten.
Naja, für manche Menschen ist ein U-Boot ein Homeoffice, aber eher für weniger Leute.
Für
ne?
weniger Leute, genau.
Ja,
aber wieso reden wir über U-Boote?
Ja, das U-Boot, das kommt natürlich auch viel in der Literaturgeschichte, in der Popkultur vor. Also der Film, du hast ja eben auch gesagt, das war eine Kulisse von einem Film vermutlich, in dem U-Boot, in dem du warst. Es gab diesen großen Film Das Boot
Richtig.
Über den Zweiten Weltkrieg.
Und ich vermute, es war auch der Nachbau aus dem Film Das Boot.
Das müsste man noch überprüfen.
Das müssen wir noch mal
Müsstest
überprüfen,
du in deine ja. Familienalben, in deine Familienchronik gucken oder in deine Kindheitschronik. Aber es gibt nicht nur Filme wie Das Boot zum Zweiten Weltkrieg, sondern auch lustigere Filme, wie zum Beispiel Yellow Submarine von den Beatles 1968. Ne, der erste Zeichentrickfilm von den Beatles, wo ja auch jeder diesen Song kennt.
Habe ich auch als Kind gesehen.
Hören wir doch noch mal kurz rein. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed. Ja, und mir fällt zum Beispiel auch einer meiner Lieblingsfilme von Wes Anderson ein, Tiefseetaucher. Ne? Da spielt Bill Murray mit, er hat so eine rote Mütze die ganze Zeit auf, es laufen die ganze Zeit David Bowie-Songs und die fahren mit einer Crew, die haben auch alle solche Mützen auf, runter, tief, weil er will sich rächen an einem Jaguar-Hai. Den will er irgendwie mit Dynamit in die Luft oder ist ja im Wasser, also in Wasser in die Luft jagen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Naja, aber dieser Film hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen.
Jedenfalls haben wir heute bei Corso mit Janine Adam gesprochen, die ist Germanistin und die hat zusammen mit
Björn Heyer
ein Buch über U-Boote herausgebracht.
Ja, die wollten so eine kulturgeschichtliche Lehrstelle schließen und ich habe sie als allererstes mal gefragt, was das denn überhaupt für eine Lehrstelle sei, die sie da schließen wollten.
Es ist in dem Sinne eine Lehrstelle, dass es ja ein ganz ambivalentes Motiv ist und es ist nach wie vor auch noch brisant. Es taucht immer noch in filmischen Bearbeitungen oder auch als Serie auf. Es ist aber auch eine ganz, ganz lange literarische Tradition dazu zu vernehmen. Und das fanden wir so spannend, dass wir gesagt haben, dazu muss man näher forschen.
Ja, das ging mir ja ganz ähnlich. Ich habe ja eben auch schon erste Gedanken zum U-Boot als kulturellem Symbol für die Zeit, in der wir gerade leben, angedeutet. Würden Sie da mitgehen?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann das U-Boot sogar mit der pandemischen Zeit auch verbinden, in der wir ja gerade drin leben. Weil einerseits ist das U-Boot ja ein Schutzraum und es soll eben isolieren, ja. Wir sollen uns gerade ja auch alle schützen und sollen am besten in der Wohnung bleiben. Andererseits ist mit dem U-Boot ja auch so ein sehr enger, klaustrophobischer Raum verbunden und damit sind auch dann psychologische Prozesse wie Pessimismus bis hin zu Gewalt dargestellt. Da lässt sich auf jeden Fall anknüpfen, aber auch ohne das U-Boot gäbe es auch wenig oder nicht so viel Kolonialisierung, Globalisierung. Also das U-Boot ist auch mit dem Einnehmen von fremden Territorien verbunden. Das sieht man schon bei Jules Verne. Und ohne Globalisierung würde es eben auch nicht zu Pandemien kommen. Deswegen würde ich es schon auf die Gegenwart auch ganz stark beziehen.
Was mich ja beim Lesen Ihres Buches überrascht hat, war, dass Vorstellungen von U-Booten schon lange vor Jules Vernes Nautilus-Roman 20.000 Meilen unter dem Meer in der Literaturgeschichte auftauchen, etwa bei Aristoteles und auch im Mittelalter-Epos Salman und Morolf. Wie hat man sich das Gefährt denn damals vorgestellt und welche Rolle spielte es für die frühen Literaten?
Damals bei Aristoteles war es mehr eine Taucherglocke. Im mittelhochdeutschen Epen sind dann wirklich erste Beschreibungen eines Tauchboots auch zu finden. Wie Sie schon gesagt haben, bei Salman und Morolf zum Beispiel im 12. Jahrhundert ungefähr, da ist der listige Morolf auf der Suche nach Salme. Es geht da vor allen Dingen um die Überwindung von Grenzen. Also es geht aber auch oft, auch bei Ulrich von Eschenbachs Alexander, ja, Alexander-Eroberung verbindet damit mit dieser Tauchfahrt, geht es aber auch gleichzeitig um so eine fiktive Konstruiertheit eines Tauchboots. Also wie kann das überhaupt aussehen? Und da wird sogar das U-Boot, also dieses Tauchboot ja damals, ist ja noch kein U-Boot in dem heutigen Sinne, wird auch mit so einem Schnorchel zum Beispiel auch versehen.
Wie sah der aus?
Aus Leder meistens dargestellt.
Ja, also Alexander der Große, das ist ja jetzt schon länger her. Es dauerte ja noch einige Jahrhunderte, bis Tauchboote entwickelt wurden, die man auch aus heutiger Sicht als U-Boote bezeichnen würde. Wie haben sich die U-Boot-Geschichten denn verändert, nachdem die Fiktion Realität wurde?
Nach den Entwürfen, zum Beispiel auch in der Romantik, wo das ja Ganze noch sehr, sehr fiktiv war, wo es aber auch so als Isolationsraum und als Traum von Isolation, zum Beispiel bei Heinrich von Kleist auch gesehen wurde, wird es eben dann mit dem Eintreten, mit der Realisierung des U-Boots, entfernt man sich dann stärker von dieser Fiktionalisierung, von dem fantastischen Abenteuer letztendlich auch. Und zwar vor allen Dingen im Ersten und Zweiten Weltkrieg, da entstehen dann U-Boot-Romane, die dokumentarisch zwar auch sind, aber auf der anderen Seite auch propagandistisch. Also zum Beispiel Walter Forstmanns U-39 auf der Jagd ins Mittelmeer. Da wird das U-Boot fast wie eine Lustpartie dargestellt. Und das U-Boot wird auch mit der männlichen Stärke verglichen. Also das U-Boot wird an sich auch oft mit einem Phallus verglichen, wegen eben dieser Maskulinität. Die Besatzung ist ja auch komplett männlich. Dann im Folge des Krieges, auch in der Nachkriegszeit, äußert man vermehrt Kritik an dem U-Boot und so verändert sich auch seine Darstellung von dem Phallus, der ja vorher erstmal noch die Stärke irgendwie bezeichnet hat, wandelt sich das Ganze und wird als Grab dargestellt. Zum Beispiel bei Karl Kraus finden wir das in die letzten Tage der Menschheit. Und diese Gräber, die tauchen zum Beispiel auch in Inszenierungen auf. Bei das Boot werden auch die Schlafkabinen teilweise ähnlich wie ein Sarg begriffen und inszeniert.
Also so eine Art Tod der Männlichkeit. Das knüpft direkt an meine nächste Frage an. Wenn wir mal bei das Boot bleiben. Die Romanverfilmung aus den 80ern wurde ja 2004 dann nochmal als Fernsehserie verfilmt. Was denken Sie, warum?
Ich denke, dass man erstens mit dem U-Boot gerade durch das Boot, durch Buchheims Vorlage und letztendlich auch durch die Inszenierung von Petersen sehr, sehr stark das Ganze an den Zweiten Weltkrieg knüpft und dass es dadurch auch sehr, sehr stark mit der Kriegsgeschichte Deutschlands verbunden ist. Und gerade jetzt in der Gegenwart gibt es ja auch wieder ein Aufkommen, dass auch Themen aus dem Zweiten Weltkrieg wieder neu thematisiert werden. Und vielleicht entweder deswegen oder aber auch, weil dieses Interesse an dem U-Boot und an dieser Darstellung, an dem Einnehmen von anderen Gebieten eigentlich nie aufhört.
Wenn man sich so tief in einen Gegenstand versenkt wie Sie, dann verändert das ja auch die Wahrnehmung und man entdeckt so einiges, was im Verborgenen lag. Fällt Ihnen nun nach der Veröffentlichung eine spezifische Untiefe ein, die wir in Zukunft noch ergründen sollten?
Also man kann wirklich in ganz, ganz vielen Filmen auch psychologische Momente entdecken, die mit dem U-Boot in Verbindung treten. Und ich glaube, das wird auch weiterhin zu finden sein, zum Beispiel in dem Film Submarine. Ja, das ist ein Independent-Film aus dem Jahr 2010, wird zum Beispiel auch dieses Rotfärben des Bildes bei Gefahr aus das Boot rezipiert. Und da hat das U-Boot ganz klar die Funktion, das ist ein Coming-of-Age-Film, so ein Abtauchen, ein Untertauchen, ein Verstecken, aber auch eine Genügsamkeit mit sich selbst. Vielleicht kann man da anknüpfen.
Ein Abtauchen in unbekannte Welten unter Meeresspiegel und ja vielleicht auch in uns selbst war das mit der Germanistin Janine Adam. Zusammen mit Björn Heyer hat sie den literaturwissenschaftlichen Band Das U-Boot, eine kulturgeschichtliche Leerstelle im Büchner Verlag herausgegeben. 234 Seiten dick, Kostenpunkt 22 Euro. Frau Adam, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Also ich fand an diesem Gespräch ja wirklich diese Passage sehr beeindruckend, in der Janine Adam davon erzählt, dass das U-Boot so psychoanalytisch gedeutet vielleicht so als Sarg aufzufassen ist. Also ja, auch diese Betten, in denen man dann da eben schläft, wie Särge so ausdeutbar sind.
Ja, ganz genau. Und zwar in diesen Sachen, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg waren. Mhm. Ne? Also so eine Art auch vielleicht Trauma-Verarbeitung, könnte man sagen. Mhm. Erstmal ist es ja eher so was Lustvolles, Libidonöses, wenn wir in der psychoanalytischen Sprache bleiben, im Ersten, Zweiten Weltkrieg, wo das U-Boot so hochgejazzt wurde für Propagandafilme. Dann, damit fängt ja auch das Boot an, 30.000 von 40.000 U-Boot-Matrosen sind gestorben, kommen nicht lebend wieder zurück. Wird dieses Trauma verarbeitet, indem dieser Phallus des Torpedos, der so ins Wasser eindringt, ne, in dem dieses Symbol dann umgedeutet wird zu einem Sarg, ganz genau wie du sagst. Jetzt ist halt die Frage, ist das U-Boot vielleicht auch noch zu anderen Symbolformen in der Lage?
Da können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mal drüber nachdenken, denn wir verabschieden uns jetzt nämlich.
Freuen uns natürlich über HörerInnenpost auf corso@deutschlandfunk.de und Sie können uns nachhören in der kostenfreien DLF-Audiothek-App.
Oder bei Spotify oder sonst, wo es überall Podcasts gibt. Wir sagen Tschüss, Raphael Smarzoch.
Und Kolja Unger, wir tauchen ab. Corso. Kunst und Pop.